Wer regiert Deutschland momentan? Die Kanzlerin und die Ministerpräsidenten, also ein Gremium, das es gar nicht gibt. Der Bundestag ist ausgenockt, die Opposition meist still. Aber warum hören wir so wenig kritische Stimmen aus den Altparteien? Alle einer Meinung in Sachen Corona? Ich tippe da eher auf Angst vor Konsequenzen, so wie sie David Claudio Sieber erlebt hat. Der Grüne wollte in seiner Partei offen über die Corona-Politik diskutieren und trat dann auch noch auf einer Corona-Demo auf. Daraufhin hat ihn seine Fraktion rausgeschmissen. Aber Sieber gibt nicht auf, er dreht auf. Mit einer neuen Partei im Wahljahr 2021. Und er glaubt, die könnte eine Alternative sein für Kritiker dieser Krise. Darüber sprechen wir und über Grüne und Demokratie. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo David Claudio Sieber.
Hallo.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind gebürtiger Tiroler aus Innsbruck, sind 2017 nach Flensburg gezogen und gleichzeitig zu den Grünen dort gegangen. Sie waren in der Flensburger Grünen-Fraktion. Und zwar bis zu ihrem Auftritt bei der Corona-Demo in Berlin. Danach hat die Fraktion sie ausgeschlossen. Sie sind inzwischen bei den Grünen aus und in die Basisdemokratische Partei Deutschlands eingetreten, kurz die Basis. Eigentlich wollten sie in diesem Jahr ihren Studienabschluss in Politik und Kulturwissenschaften machen. Daraus wurde wegen Corona erstmal nichts. Und jetzt steht das Wahljahr 2021 an. Was haben Sie und die Partei die Basis vor im nächsten Jahr?
Ja, das ist erstmal soweit vollkommen korrekt. Die Basis und ich haben vor, eine neue Form von Politik zu installieren, als Möglichkeit, als einzelne Fraktion etwas anders zu machen als die anderen Parteien und dennoch aber in dem aktuellen System auch funktionieren zu können. Wir wünschen uns eine stärkere Bürgerbeteiligung auf politischer Ebene. Wir wünschen uns ein Mitspracherecht und wir wünschen uns, dass die Menschen wieder die Verantwortung für Politik selbst übernehmen und auch klar darüber sind, dass ihre Aussagen und ihre Abstimmungen auch umgesetzt werden auf politischer Ebene.
Lassen Sie uns noch mal ein bisschen bei der neuen Partei Die Basis bleiben. Wo steht die Basis in Sachen Corona-Politik?
Ja, sehr gerne. Die Basis steht in Sachen Corona-Politik erstmal auf dem Standpunkt, dass wir sagen, in einer Demokratie möchten wir keinen Zwang. Ja, wir haben eine Solidarität, die ist wichtig. Wir haben einen Umgang mit einer Erkrankung, den man managen muss, den man auf eine Art und Weise managen muss, dass es nicht zu viele Folgeschäden durch die Maßnahmen gibt. Das heißt, dass nicht mehr zerstört wird vielleicht, als das Virus anrichtet. Da muss man abwägen. Da muss man auch alle Bevölkerungsschichten mit einbeziehen und fragen. Der Standpunkt zur Corona-Politik, der findet sich auch aktuell auf der Homepage von der Basis. Das fordert grundsätzlich erstmal die Beendigung aller Zwangsmaßnahmen, eine saubere Aufarbeitung, ein unabhängiges, kritisches Expertengremium oder zumindest ein Expertengremium, das sich auch so zusammensetzt, dass kritische Stimmen dort auch zu Wort kommen, was im öffentlichen Debattenraum zurzeit eher fehlt, zumindest was die Beratung der Regierung angeht.
In der Politik findet das ja überhaupt nicht statt. Weder in den Medien noch in der Politik hat man den Eindruck. Ne?
Man hat den Eindruck, wenn man sucht und wenn man sich viel auseinandersetzt, dann findet man schon ab und an auch was Kritisches in den Öffentlich-Rechtlichen. Der NDR hatte was gemacht, die Berliner Zeitung auch. Also es gibt es, aber es findet nicht ausreichend statt. Und der meistgelagene Talkshow-Gast war einfach Karl Lauterbach in den letzten Monaten und das sagt, glaube ich, schon viel aus darüber und wir hatten die kritischen Stimmen, die es ja auch in sehr, sehr, sehr großer Anzahl gibt, eigentlich im Öffentlich-Rechtlichen so gut wie gar nicht gesehen und wir haben den Herrn Henrik Streeck, der es auch gar nicht leicht hat mit seiner Position, muss man sagen, obwohl ich die wissenschaftlich haltbar finde. Aber nochmal zurück zur Basis. Unser Standpunkt ist, wir werden eine Entscheidung treffen wollen, die wir gemeinsam treffen, innerhalb der Partei und dann auch alle Menschen dazu fragen. Das heißt, wir möchten eine Beteiligung dafür. Und was am Ende dann dabei rauskommt, das wäre das, wofür wir uns versuchen einzusetzen. Grundsätzlich ist die Haltung in der Partei aber kritisch gegenüber Zwangsmaßnahmen. Wir sind ja auch aus einer Bürgerbewegung entstanden, aus einer Bürgerinitiative heraus, auch aus den Corona-Demonstrationen oder aus Menschen, die sagen, mir passt die aktuelle Politik nicht. Und da ist Corona aktuell natürlich schon ein zentrales Thema in der Partei, worüber sich auch viel ausgetauscht wird.
Wie stehen Sie zur Impfung?
Naja, ich würde sagen, die Impfung müsste man sich eigentlich genauer anschauen. Ich bin nicht davon überzeugt, dass man eine Teleskopierung bei einem neuartigen Impfstoff durchführen kann. Es wurde zuvor 20, 30 Jahre geforscht an derartigen Impfstoffprodukten und man kam nie zu einem hinreichenden Ergebnis, weswegen das nicht eingeführt wurde. Der normale Zulassungsprozess von Impfungen ist sehr, sehr, sehr viel länger, Jahre länger. Die Langzeitfolgen kann man nicht abschätzen. Man kann nicht abschätzen, was es überhaupt bringt, wie ist der Nutzen, wie ist das Risiko. Das sind sehr, sehr viele unbekannte Variablen, muss ich sagen. Und wenn wir das in ein Verhältnis setzen zur Risikobewertung von der Erkrankung selbst, dann muss man sagen, das muss absolut freiwillig sein. Und es darf überhaupt keine Vorteile geben für Menschen, die geimpft sind. Es darf überhaupt keine Nachteile geben für Menschen, die nicht geimpft sind. Da mache ich mir persönlich große Sorgen. Man sieht es und auch die mediale Aufarbeitung in diesem Bereich ändert sich immer ein kleines Stück weit. Man hat den Eindruck, eine Impfpflicht durch die Hintertüre quasi zum Beispiel, wer darf reisen, wer darf einreisen, ausreisen.
Ja, und Jens Spahn hat ja jetzt auch gerade wieder gesagt, also er hält Restaurantbesuche oder Konzertbesuche nur für Geimpfte für möglich. Ja, da fällt ja wieder eine neue Barriere. Das ist die Impfpflicht durch die Hintertür. Und dann landen wir doch in der Zweiklassengesellschaft.
Auf jeden Fall. Es fragt sich nur, wer dann die bessere Klasse ist. Die Leute, die ihre Gesundheit geschont haben und vielleicht auf den Impfstoff erstmal verzichtet haben, dann sind die in ihrer Freiheit beschränkt. Das erleben wir jetzt fortlaufend. Der größte Teil der Bevölkerung, 99% oder mehr, sind gar nicht gefährdet durch das Virus und erleben die gleichen Einschränkungen wie alle anderen. Das heißt, wir haben keine zielgerichtete Politik auf den Schutz von Risikogruppen. Der Schutz von Risikogruppen gelingt nach wie vor nicht. Altersheime, Pflegeheime, teilweise auch die Risikogruppen zu schützen, das funktioniert nach wie vor nicht gut. Hier hat die Politik fast nichts gemacht. Hier müsste man auch nochmal nachschauen, was kann man tun. Und da muss man natürlich auch den Vergleich heranziehen. Und ein Vergleich ist keine Gleichsetzung. Den Vergleich heranziehen mit den vorangegangenen Jahren, mit den Viruserkrankungen in den vorangegangenen Jahren. Welche Zahlen hatten wir da? Welche Maßnahmen haben wir ergriffen? Wo gab es Zwang? Wo gab es keinen? Und wenn man das mal ins Verhältnis setzt, sich dann einmal vor Augen führt, wie dieser Impfstoff entwickelt und zugelassen wurde, dann kann man schon den kalten Schauer den Rücken hochbekommen, muss ich sagen. Ja, also ich würde mich erstmal persönlich selbst nicht impfen lassen.
Wo wollen Sie denn eigentlich jetzt antreten? Es ist ein Superwahljahr, also da gibt es eine Menge Landtagswahlen, es gibt die Bundestagswahl. Wo will die Basis antreten?
Unser Fokus liegt auf der Bundestagswahl. Wir möchten eine Öffnung des Debattenraumes erreichen. Wir möchten eine neue Form von Politik bieten, die extrem stark auf Bürgerbeteiligung und auf Machtbegrenzung abzielt.
Also Volksabstimmungen?
Wir werden, darüber können wir dann auch noch gleich im Einzelnen sprechen, wir werden unser Abstimmungsverhalten, also das Abstimmungsverhalten von Mandatsträgern und Mandatsträgern, egal ob auf Landes- oder Bundesebene, sollten wir gewählt werden, koppeln an eine vorherige technische Abfrage unter allen Wahlberechtigten. Das heißt, diese Volksabstimmung, die wir im deutschen Grundgesetz nicht aliquot zum österreichischen finden, die werden wir für unsere Fraktion im Kleinen umsetzen, um die Bürgerbeteiligung anzukurbeln und um auch zu zeigen, das ist das Abstimmverhalten im Volk, so stimmen wir als Basis ab und das ist das Abstimmverhalten der anderen Parteien und dann kann man das einmal gegenüberstellen, wie ist eigentlich der Realitätscheck, ja, und der Faktencheck für Politik, wie stimmen die Menschen ab und was macht dann eigentlich die Politik und dann können wir vielleicht einen Prozess ankurbeln, der die Demokratiequalität und auch die Partizipation erhöht.
Ja, man hat ja schon den Eindruck, dass die Menschen bei uns, die Bürger in den letzten vielleicht auch 10, 20 Jahren gar nicht mehr sich so an der Politik selbst beteiligen. Aber glauben Sie wirklich, mit einer ganz neuen Partei auf Anhieb in den Bundestag zu kommen?
Ja, also erstmal zur Beteiligung. Ich habe selbst dazu natürlich auch recherchiert. Ich studiere Politikwissenschaften. Es ist durchaus so, dass der Verdruss, was Parteien angeht, sehr viel größer geworden ist. Man sieht das ja auch, die großen Parteien verlieren laufend auch Mitglieder. Gleichzeitig ist aber der Wunsch nach Partizipation, und zwar nach verbindlicher Partizipation, gestiegen in den letzten Jahren. Dazu gibt es Forschungen, zum Beispiel der Universität Würzburg. Politische Partizipation und der Wunsch danach wird größer, je jünger die Menschen sind. Und das ist also eigentlich erstmal überfällig. Gibt es eine Möglichkeit für diese Partei, eine 5%-Hürde zu schaffen zur nächsten Bundestagswahl? Das ist ein großes Ziel. Das ist ein sehr, sehr großes Ziel. Man kann das analysieren. Ich habe selbst eine Wählerpotenzialanalyse machen lassen von einer Mathematikerin aus Tübingen. Da muss man zusammenfassen, wer bewegt sich in diesem kritischen Bereich, wie viele Menschen waren demonstrieren, wie viele Nichtwähler gibt es etc. etc. Wenn man sich das einmal ansieht, dann kann man sagen, ja, zahlentechnisch ist das möglich. Das Wählerpotenzial für so eine Partei gibt es. Aber was wirklich funktionieren ist, man muss von der Idee überzeugt sein. Und diese Basisdemokratie, diese direkte Bürgerpartizipation, die findet man bei keiner anderen Partei. Ganz im Gegenteil, andere Parteien haben das durchaus auch schon wieder abgebaut. Und deswegen denke ich, es gibt ein Feld und es gibt ein Wählerfeld, das sich für so etwas interessiert. Und ich denke, das wäre als Kontrollfunktion diese Partei im Parlament zu haben, doch sehr, sehr wichtig. Auch wenn sie nur mit wenig Sitzen vertreten wäre, denn dann könnte man einfach diese Differenz zwischen Entscheidungen und dem Abstimmungsverhalten und dem Wunsch der Bürgerinnen und Bürger visuell Woche für Woche, Entscheidung für Entscheidung einfach darstellen. Die Frage ist natürlich, schaffen wir das, uns medial so weit auszubreiten, dass man uns überhaupt auch erst einmal kennt, und schaffen wir das auch, uns durchzusetzen gegen Angriffe von außen und gegen andere Parteien?
Kriegen Sie denn schon Gegenwind?
Wir kriegen moderaten, leichten Gegenwind tatsächlich dafür, dass wir noch so neu und unbekannt sind. Haben wir es immerhin schon in die Bild-Zeitung geschafft. Ja, also da gab es ein bisschen Gegenwind, unfairerweise. Aber damit muss man dann auch leben, durch die Medien zu gehen. Das ist eine harte Schule, und das wird auf uns zukommen. Und die Säule der
geschrieben? Was haben die denn geschrieben?
Ich weiß gar nicht mehr, wo das genau war. Das war die Bild-Zeitung hier im Norden. Irgendwo in Schleswig-Holstein gab es ein Treffen von der Partei. Und da wurde von außen durch die Fenster fotografiert. Und man hat gesagt, mutmaßlich saßen die Menschen ohne Maske zu nahe zusammen. Das war so ein Artikel mit so 5 Spalten. Und die letzte Spalte des Artikels war dann sehr relevant. Dort stand nämlich, das Treffen war genehmigt, polizeilich überprüft und vom Ordnungsamt überprüft, und Ordnungsamt und Polizei waren anwesend, haben überprüft, ob die Hygienevorschriften eingehalten werden, und sie wurden eingehalten. Das Foto ist aus einer schlechten Kameraperspektive gemacht. Tatsächlich war das Ordnungsamt ständig vor Ort und hat das begleitet, und es wurde aufgelöst.
Also journalistisch war es keine Geschichte, kann man so sehen. Es war keine Geschichte.
Ja, es war das immer Gleiche. Ja, okay, ja. Aber an dem gleichen Tag hatten wir ja auch so eine Geschichte mit Bundestagsabgeordneten im Restaurant am Dach des Bundestages ohne Abstand und so. Damit muss man wohl einfach
auch... Das neue Kapitalverbrechen, ohne Abstand, ohne Maske. Wo kandidieren Sie denn?
Ich werde mich für einen Listenplatz in Schleswig-Holstein bewerben, ja.
Gibt es denn eigentlich noch andere prominente Mitstreiter?
Ja, prominent weiß ich nicht, das kann ich nicht einschätzen. Es gibt Menschen, die sind zumindest im kritischen Bereich bekannter als andere. Das wäre Herr Dr. Rainer Füllmich, Frau Viviane Fischer, Professor Dr. Martin Schwab, Professor Dr. Ulrike Kämmerer, Professor Dr. Reuter, Dr. Klaus Köhnlein und auch noch einige andere.
Man könnte also sagen, prominente Kritiker der Corona-Maßnahmen.
Ja, das ist korrekt. Das ist auch bewusst und das ist auch wichtig. Denn wenn wir es schaffen sollten, zur Bundestagswahl auch einmal medial wahrgenommen zu werden, dann sind diese Menschen dann in der Lage, im öffentlichen Debattenraum auch einmal eine Gegendarstellung zu liefern und vielleicht auch einfach mal diese Desinformation und diese Verängstigung, die unter vielen Bürgerinnen und Bürgern herrscht, auch mal wieder ein Stück weit abzubauen. Ja.
Passen Sie eigentlich auf, wer in Ihre Partei eintritt? Oder gibt es Leute, die Sie da eigentlich nicht sehen wollen?
Beides ja. Aber es ist natürlich ein ganz schwieriger Punkt. Das ist auch für andere Parteien ein schwieriger Punkt. Unser Mitgliedervertrag schließt einige Dinge aus. Extremismus beispielsweise, Angehörigkeit oder Zugehörigkeit zu Gruppierungen, die beobachtet werden vom Verfassungsschutz. Allzu viel kann man da nicht machen. Wir haben einen Verifizierungsprozess. Das heißt, wer bei uns Mitglied werden möchte, der muss verifiziert werden, dass er auch diese Person ist, mittels Ausweisnummer, persönlichem Gespräch oder Telefonat. Das ist eine relativ hohe Sicherheitshürde. Das haben andere Parteien nicht. Natürlich kann man sich nicht vor allem schützen. Bisher haben wir das aber sehr gut hingekriegt. Die Partei zieht insbesondere so ein links-grün, mitte-liberales Spektrum an. Die anderen Menschen, die sich eher in dem rechten Spektrum verorten, die fühlen sich gut aufgehoben mit der Kritik an den Maßnahmen von der AfD, denke ich.
Also werden Sie bei den Grünen vielleicht was wegschnappen. Lassen Sie ein bisschen über die Grünen reden. Die haben Sie ja damals aus der Fraktion in Flensburg rausgeschmissen, weil Sie auf einer Corona-Demo waren. Ist Meinungsvielfalt kein hohes Gut bei den Grünen?
Nee, Meinungsvielfalt ist leider kein hohes Gut bei den Grünen. Da muss ich direkt platt antworten mit, es ist nicht. Tut mir leid. Ich habe das vorher nicht erlebt, weil eine Meinungsvielfalt auf Kommunalebene erstmal gar nicht ins Gewicht fällt bei den Forderungen der Grünen. Da geht es um Fahrradwege oder die Erhaltung von Wald oder Ähnliches. Da muss man sagen, da gibt es keine Meinungsvielfalt, weil da ist man einer Meinung, wenn man bei der Grünen Partei ist. Das Erlebnis, das ich jetzt hatte durch mein Ausscheren in der Corona-Politik, das war doch schon sehr eindrücklich und prägend. Ich frage mich, ob das auch passiert wäre, wenn ich bei einem anderen Thema ausgeschert wäre. Kann ich mir vorstellen.
Ja, wenn Sie plötzlich sagen, Klimawandel gibt es nicht, das wäre wahrscheinlich das Ähnliche wie bei Corona. Sie haben ja auch versucht, die Grünen zur Diskussion über die Corona-Politik zu bewegen. Wie ist es Ihnen damit ergangen?
Naja, das habe ich wirklich versucht, nicht besonders gut, muss man sagen. Ich habe das parteiintern versucht, monatelang, solange ich das könnte, durch das Teilen und auch Zusammenfassen von wissenschaftlichen Inhalten und das Anregen von Diskussionen. Man hat das ausgespart auf Bundesebene und auf Kommunalebene. Die Grünen haben ganz lange sich gar nicht geäußert, außer dass man solidarisch sein muss und jetzt nicht die Zeit ist für politische Grabenkämpfe. Ich auch so sehe, aber das heißt nicht, dass man kritiklos bleiben muss. Und ich war die erste Person innerhalb der Grünen Partei, die sich dazu positioniert hat, parteiintern. Das wurde mir dann vorgeworfen als Vorwegnahme der Möglichkeit der Formulierung einer eigenen Position. Ich lebe ja in Flensburg, das ist der Wahlkreis von Robert Habeck, der dort auf Listenplatz 1 kandidieren möchte, auch in Schleswig-Holstein und eben das Direktmandat in Flensburg versuchen möchte. Und es war nicht erwünscht, das war mein Gefühl, es war von Anfang an nicht erwünscht, eine kritische Stimme aus dem hohen Norden zu haben an der Parteipolitik. Und ich habe auch Schwierigkeiten bekommen, damit Äußerungen zu tätigen, die gegen die Landeslinie stehen. Parteiintern ist das auch nicht gut gelungen. Natürlich habe ich Austausch gefunden mit Menschen aus der Grünen Partei. Natürlich habe ich auch einen kritischen Austausch gefunden. Ich habe auch sehr viele Menschen kennengelernt innerhalb der Grünen Partei, die das genauso sehen wie ich.
Ach, tatsächlich? Aber die sagen nichts, oder was?
Einige davon sind tatsächlich ausgetreten, finden sich jetzt auch bei der Basis wieder. Ich kann das nicht genau beziffern. Ich denke, es werden 400 bis 500 Grüne gewesen sein, mit denen ich in Kontakt war, die gesagt haben, David, ich sehe das genauso wie du. Wir haben das auch versucht auf Kommunalebene und wir sind abgewürgt worden von der Landesebene. Da hieß es, das passt nicht zur Landesebene. Da gab es auch Vorfälle, die meinem ähneln. Die Menschen hatten jetzt nicht den Wunsch, damit in die Öffentlichkeit zu gehen, was ich auch respektiere. Aber meine Geschichte hat sich schon in den unterschiedlichen Bundesländern mehrfach so abgespielt, mal abgesehen von der Demo-Rede.
Ja, ja, Boris Palmer zum Beispiel ist ja auch, das ist ein Bürgermeister von Tübingen, ne? Der ist ja auch im Frühjahr schon sehr angeeckt. Und da ging es auch darum, ob man ihn aus den Grünen rauswirft, weil er mal die Corona-Maßnahmen, also die Verhältnismäßigkeit, ein bisschen in Frage gestellt hat. Wie rechtfertigt die Partei denn diese rigide Haltung gegenüber Mitgliedern mit anderer Meinung? Ich erinnere mich ja noch an die Anfänge der Grünen. Die haben ja gestritten, bis die Farbbeutel flogen damals.
Ja, daran erinnere ich mich tatsächlich nicht mehr, weil ich zu jung bin. Ich habe es mir ausführlich erzählen lassen in den letzten Wochen und Monaten, weil ich viele grüne Gründungsmitglieder kennengelernt habe. Mhm. Naja, der Umgang innerparteilich oder dann auch, wenn man in die Öffentlichkeit geht, den hat man ja vorgemacht bekommen. Das konnte man an meinem Beispiel sehr gut sehen, lehrbuchhaft. Ich habe angekreidet, dass ich innerhalb der Partei nicht einen Fuß in die Tür bekomme, kritische Informationen zu teilen, weil man das abwirkt. Als ich mein erstes wissenschaftliches Papier intern geteilt habe, wurde mir nach 30 Sekunden vorgeworfen über den E-Mail-Verteiler parteiintern an mehr oder weniger die meisten namhaften Personen, dass das eine Verschwörungstheorie sei und dass das rechtsradikal sei und dass das keine Fakten sind. Ja. Nach wie vor waren das wissenschaftliche Studien ausschließlich, ja. Und das heißt, dieser Umgang ist, wir setzen uns nicht inhaltlich auseinander, wenn wir eine Position sehen, die uns nicht gefällt, sondern wir moralisieren und geben eine Zuschreibung und erstellen eine Gruppe, in der wir diese Person einfügen, um sie aus dem Debattenraum auszufügen und ihr somit das Recht abzusprechen, eine eigene Meinung zu äußern. Nach wie vor ist es aber auch, um mit Hannah Arendt zu sprechen, grundsätzlich auch schwierig, wenn man sagen würde, wir werden jetzt hier Fakten als bloße Meinung abtun, denn ich habe ja dazu gar keine Meinung geäußert. Das erste Mal eine Meinung dazu geäußert habe ich tatsächlich auf der Demo-Rede. Vorher habe ich auch nur Fakten geteilt. Und wenn man sich dann ansieht, was passiert ist, nachdem ich diese Rede gehalten habe, das waren inhaltliche, gravierende Vorwürfe an die Grüne Partei von meiner Seite aus. Ich möchte das nochmal gerne wiederholen. Ich habe gesagt, dass die Grüne Partei sich für den Lockdown entschieden hat, damals März, April, ausschließlich aufgrund der Informationen, die sie erhalten haben in einem Meeting mit Professor Dr. Drosten, wo es Bilder gab aus Bergamo und Bilder gab aus New York. Das war die ausschließliche Informationsgrundlage für die Grüne Partei im Parlament so zu stimmen. Das fand man auch sehr gut, weil der Herr Drosten ist ja so ein Kompetenter, hat man gesagt. Als ich dagegen dann vorgegangen bin und gesagt habe, dass ich das nicht einsehe, dass man keine eigenen Experten hört, kritische Experten nicht hört und auch die komplette Bandbreite an Studienlage nicht zur Verfügung nimmt, dann hat das nicht dazu geführt, dass es eine inhaltliche Diskussion gab. Es hat nur zu Stigmatisierung geführt und zu Ausgrenzung. Und nachdem ich die Rede gehalten habe, konnte man den gleichen Mechanismus des Ausgrenzens wiedererkennen, öffentlich, schon 2 Stunden, nachdem ich die Rede gehalten habe und im Zug saß. Lange bevor die Szenen auch am Reichstag sich abspielen, kam schon in den sozialen Medien vom Landesvorstand und auch vom Fraktionsvorsitzenden hier aus Flensburg kamen dann schon die ersten Diffamierungen, dass man völlig enthemmt mit Faschos paktiert hätte und den Reichstag gestürmt hätte. Wieder keine inhaltliche Auseinandersetzung, wieder das Zuschreiben von Gruppierungen, was natürlich vollkommen hanebüchen ist und ein falscher Sachvortrag, denn es waren an diesem Tag ganz viele Demos angemeldet. Ich war sehr weit weg von den Vorfällen, hatte damit auch nichts zu tun. Und man macht sich auch nicht, das möchte ich ganz klar sagen, man macht sich auch nicht gemein mit einem rechtsradikalen oder linksextremen Gedankengut, was auch immer, wenn man auf die Straße geht für ein Thema, das einem wichtig ist. Wenn man gegen den G20-Gipfel in Hamburg demonstriert, dann ist das in Ordnung. Dann ist das auch dann in Ordnung, wenn die Antifa dort Straßenzüge verwüstet. Dann habe ich mich nicht gemein gemacht mit diesen Menschen. Ich habe mich auch nicht gemein gemacht mit Rechtsradikalen, die vor dem Bundestag in der Bannmeile demonstrieren, obwohl sie das ja, dort das gar nicht dürfen.
Das ist diese Art von Kontaktschuld, die jetzt zur starken Waffe in diesem Jahr geworden ist. Also wer das Gleiche sagt, was die Falschen sagen, oder wer sich in die Nähe begibt, der ist halt auch ein Falscher. Und das ist auch schon bedenklich. Ja, das ist ja ein moralisches Demonstrationsverbot, wenn man da gar nicht hingehen darf.
Ja? Das ist richtig, ja. Das ist ein moralisches Demonstrationsverbot. Und Viviane Fischer hatte auch den Innensenator Geisel gefragt, als wir bei der Zeit dieses Gespräch hatten.
Die Rechtsanwältin aus dem Untersuchungsausschuss.
Ja, richtig, genau, ist die Rechtsanwältin aus dem Untersuchungsausschuss. Und sie hatte den Innensenator von Berlin gefragt, Herr Geisel, welche Möglichkeit sehen Sie denn überhaupt, dass Menschen momentan demonstrieren und auf die Straße gehen? Und seine Antwort, na, das halte ich momentan tatsächlich eher für problematisch. Nicht zu vergessen, dass die Demonstrationen von Al-Quds etc. dennoch immer erlaubt werden. Aber diese Demonstrationen, die regierungskritisch sind gegen die eigene Regierung, das ist problematisch. Selbst dann, wenn die Hygienemaßnahmen eingehalten werden, gegen die man eigentlich demonstriert. Ich frage mich doch schon auch, wie diese Kontaktschuld, wie die im Extrem sich ausleben würde. Wenn jetzt ein Rechtsradikaler oder ein Neonazi einen Baum pflanzt, müssten die Grünen dann hingehen und müssten die den wieder ausreißen vielleicht? Was kann man dann machen? Wie weit geht das? Wo gehen wir eigentlich in eine Gesellschaft rein, wo wir versuchen, Dinge zu einen und Dinge zu heilen und mit Achtsamkeit umzugehen, sodass wir in Ordnung bringen? Wenn wir immer nur über Ausgrenzung arbeiten und über Stigmatisieren, dann kriegen wir gar keine Probleme gelöst. Das ist einfach so.
Ja, aber es sieht nicht so aus, als ob das aufhört. Also die Corona-Krise hat uns ja den Verlust persönlicher Freiheiten gebracht, eine ziemliche Bevormundung durch die Politik. Und Karl Lauterbach sieht das auch schon beim nächsten Thema Klimawandel kommen. Er sagt, ich zitiere, wir benötigen Maßnahmen zur Bewältigung des Klimawandels, die analog zu den Einschränkungen der persönlichen Freiheit in der Pandemiebekämpfung sind. Ist das auch Politik im Sinne der Grünen?
Ich würde sagen, das ist überhaupt keine Politik. Ja. Denn Politik dreht sich darum, das Zusammenleben von Menschen zu regeln, ja, und diese Äußerung dreht sich darum, Dinge zu verbieten, um ein anderes Ziel zu erreichen. Das heißt, hier wird abgewogen und hier gibt es Zwang. Und der Mensch steht dabei nicht im Mittelpunkt, sondern in dieser Aussage steht dann eben die Natur im Mittelpunkt. Das ist ein merkwürdiges Umweltverständnis, würde ich erst einmal sagen. Das passt schon auch irgendwie zu dem Gebaren der Grünen in letzter Zeit, als Verbotspartei aufzutreten und restriktive Dinge zu fordern und dabei aber stets nicht im Auge zu haben, wie wirkt sich das eigentlich auf den Einzelnen aus. Ja, was man wirklich tun müsste, und ich spreche jetzt nicht von Klimawandel, sondern ich spreche von Umweltwandel, weil das ist natürlich ein stärkeres Phänomen, es betrifft vieles, nicht nur das Klima, sondern auch die ganze Umwelt. Das ist nicht nur menschgemacht, das kann man natürlich klar sagen, aber was der Mensch tut, ist insbesondere nicht herunterzubrechen auf das Individuum. Wenn wir uns alle vorbildlich und korrekt verhalten, dann ändert das nichts am Verhalten anderer Länder und es ändert auch nichts an den Emissionen von großer und Schwerindustrie. Das heißt, hier braucht es einen Transformationsprozess, um einen Umweltwandel abzumildern und auch die Folgeschäden davon zu verringern. Aber das darf nicht wieder auf dem Rücken des Einzelnen ausgetragen werden. Genau wie jetzt die Corona-Politik wird auf dem Rücken des Einzelnen ausgetragen, der Mittelstand wird zerstört, etc., etc. Ich brauche das gar nicht alles aufzuzählen, das ist bekannt. So funktioniert Politik eben nicht. Ja, wenn man das Zusammenregeln von Menschen leben muss, dann muss man sehen, ist das Gemeinwohl fördernd und hat es keine Minderheitendiskriminierung? Das funktioniert nicht, wenn man nur mit Verboten arbeitet und sagt, wir brauchen jetzt Maßnahmen, um den Klimawandel, Umweltwandel aufzuhalten, ähnlich wie die in der Corona-Politik dann.
Ja, weil so nach dem Motto, hat ja gut funktioniert, die Leute machen ja mit, dann können wir doch gleich weitermachen. Also so klingt, das ist jetzt meine Spekulation.
Ja.
So klingt das für mich. Haben wir ein Demokratieproblem?
Ja, wir haben ein großes Demokratieproblem. Also scherzeshalber sage ich, wir befinden uns in einer defekten Mediendiktatur. Defekt deswegen, weil man uns wahrscheinlich noch wählen lässt. Ja, aber ansonsten die Art und Weise, wie der öffentliche Debattenraum gestaltet ist, der ist ja kontrolliert, der ist ja gar nicht frei, der ist eingeschränkt und der ist massiv fokussiert. Wir haben ja einen Tunnelblick auf ganz wenige Themen und alles, was davon abschert, wird eigentlich gar nicht mehr gebracht oder wenn es gebracht wird, dann nur in diffamierender Art und Weise. Und wenn ich vergleiche, was ich mir selbst angeeignet habe an Wissen über Corona anhand von Studien und wissenschaftlichen Aufsätzen und ich lege das einmal neben einen durchschnittlichen Zeitungsartikel oder neben eine Tagesschau, das ist wirklich gravierend. Die Unterschiede sind gravierend und das spiegelt nicht die Realität wieder. Das spiegelt auch nicht die Realität aus wissenschaftlicher Sicht wieder und es spiegelt auch irgendwo den gesunden Menschenverstand nicht wirklich wieder, was wir hier erleben. Ja.
Und es wird ja auch mit Angst und Druck regiert und ich frage mich, kann es eigentlich ein Zurück in den früheren Politikstil geben, in den etwas entspannteren, wo wir mehr auf, also wir Bürger auch ein bisschen mehr auf Augenhöhe waren mit der Politik? Mhm. Kann es das nach diesem Jahr eigentlich geben?
Ja, das kann es geben. Das kann auch funktionieren. Dafür müsste man aber ein paar Dinge ganz klar machen. Einmal müsste man sagen, als Politik, wir haben Fehler gemacht und wir stehen zu diesen Fehlern auch. Wir benennen diese Fehler. Die sind uns passiert, weil. Und dann kann man darüber reden. Dann kann man einmal sehen, wie sind wir in diese Situation geraten? Was hat die Politik dazu beigetragen? Und dafür muss man auch Verantwortung übernehmen. Aktuell ist das ja so, dass also mein persönliches Empfinden, die Verantwortung für die aktuelle Situation wird aus der Politik sehr gerne in die Wissenschaft verlagert. Da findet sich dann die Leopoldina wieder mit einem vollkommen unwissenschaftlichen Papier. Und das ist dann eine Erklärungsgrundlage. Das heißt, die Verantwortung für die Entscheidung, die trage ich nicht als Politik selbst, sondern die haben die Wissenschaftler für mich vorweggenommen und ich halte mich jetzt daran. Das ist so eine Art von Gehorsam und das Wegschieben von Verantwortung. Und gerade dieses Arbeiten über Angst, das habe ich auch im März schon gesagt, das habe ich immer gesagt, wenn man Politik durchführt, indem man Angst erzeugt oder überhaupt Emotionen versucht zu steuern, dann verliert man in der Sekunde, wo man damit beginnt, einfach die komplette Kontrolle über die Folgeschäden davon. Und wir sehen die kulturellen und die gesellschaftlichen Folgeschäden aufgrund der Maßnahmen, die wir jetzt haben, die werden uns über Jahre oder Jahrzehnte begleiten. Wir haben eine Spaltung in der Gesellschaft. Wir haben neue Blockwart-Mentalität und so weiter und so fort. Das heißt, es sind sehr, sehr viele Dinge passiert, ausgelöst durch diese Angst, die man sich nicht hätte vorstellen können. Man geht in einen Supermarkt und jemand vergisst, seine Maske anzuziehen. Und dann gibt es sofort 10 Menschen, die mit dem Finger auf ihn zeigen und nach vorne springen. Man denkt sich fast schon, in Deutschland bräuchte es eigentlich gar keine Polizei mehr. Das haben die Bürger übernommen, ja, durch diese Angst auch. Und können wir das ändern? Können wir das wieder zurückführen? Ja, das können wir zurückführen. Und das ist ja auch ein Grund, warum ich in der Partei Die Basis eingetreten bin, weil wir diese 4 Säulen haben, mit der Achtsamkeit insbesondere jetzt hier, einen neuen Kommunikationsstil wiederzufinden, nicht mehr immer nur auf die persönliche Ebene zu zielen, sondern wieder inhaltlich zu argumentieren und auch einmal zu schauen, dass man das Gegenüber in seiner Argumentation vielleicht auch mit einbezieht und nicht verletzt, so dass man eben wieder zusammenkommen kann, sich unterhalten kann und diskutieren kann und nicht immer nur das so darstellt, als ob jemand kein Recht hätte, etwas zu sagen, weil er zur Gruppierung X oder Y gehört. Man kann ja jemandem nicht das Menschsein absprechen, ja.
Aber was glauben Sie, warum gibt es diese Art der Politik und diese ganzen Restriktionen wegen eines Virus, das selbst von der WHO ja inzwischen was die Sterblichkeitsrate angeht, in die Nähe einer Grippe gestellt wird, das müssten unsere Politiker ja auch wissen, aber es geht immer weiter. Wie erklären Sie sich das? Warum?
Das ist ein sehr, sehr schwieriger Punkt. Ja, über Motivationen und Hintergründe spreche ich unheimlich ungerne, weil dann gerate ich nämlich auch selbst ins Spekulieren. Was für mich meine Argumentationsstruktur war seit Ende Februar, Anfang März, war folgendes. Wir haben einen PCR-Test, der leistet nicht, was gesagt wird, dass er leistet. Wir haben keine Fälle und Neuinfizierte, so funktioniert das nicht. Punkt 1. Punkt 2 ist die Ermächtigung des Infektionsschutzgesetzes über die Verfassung, über das Grundgesetz war rechtswidrig. Wir haben keine Prüfung der Verhältnismäßigkeit vorgenommen. Passiert nach wie vor nicht. Jens Spahn hat gerade gesagt, Maßnahmen bis März oder darüber hinaus und Verschärfung der Maßnahmen, das ist in einem Rechtsstaat unhaltbar. Es muss eine Prüfung der Verhältnismäßigkeit vorgenommen werden und bei Einschränkung der Grundrechte für alle Bürgerinnen und Bürger stundenaktuell oder zumindest tagesaktuell. Wir können nicht sagen, in 3 Monaten schauen wir uns das noch einmal an. Das sehe ich als grundsätzlich schwierige Situation, muss ich sagen. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie die Politik daraus einen Ausweg finden will. Ich denke, man hat auch Gefallen gefunden. Man hat auch ein Stück weit Gefallen gefunden an dieser Art der Politik und man sieht, man kann hier aus seiner persönlichen Sichtweise heraus, als Minister oder so, man kann hier viel erreichen und viel formen. Die Berührung zu den Folgeschäden der Maßnahmen oder das, was das anrichtet, die hat man nicht. Und wenn ich mich dann jetzt frage, um nochmal zurückzukommen auf Ihre Frage wegen Motive, wie kommt man in so eine Situation und Ich habe mir das immer so erklärt, dass die Art und Weise, wie Entscheidungen getroffen werden in der Politik, eine Rolle spielen. Und Entscheidungen werden in der Politik häufig so getroffen, dass Politikerinnen und Politiker angewiesen sind auf externe Beratung. Die haben eine sehr, sehr hohe Stundenanzahl in der Woche, 80 Stunden mehr teilweise sogar. Das heißt, die haben wenig Zeit, sich selbst zu informieren. Und es ist dann gewöhnlich üblich, sich über komplexe Sachverhalte informieren zu lassen von Expertinnen und Experten. So auch passiert in der Corona-Situation. Und dann kann man sich fragen, wie werden diese Expertinnen und Experten eigentlich ausgewählt? Damit habe ich mich ein bisschen beschäftigt. Das ist oft passiert das traditionsbewusst. Diese Menschen machen das schon sehr, sehr lange. Und das ist der Zugriffspunkt für Akteure, die politikfremd sind, für wirtschaftliche Interessen. Diese Experten, warum sind die dort? Warum sitzen die da? Und mit wem arbeiten die zusammen? Das ist ein Zugriffspunkt für Lobbyismus. Und im schlimmsten Fall ist es auch ein Zugriffspunkt für Korruption. Und da gibt es bei Politikerinnen und Politikern eine gewisse Betriebsblindheit, denn die sind gewohnt, auf diese Beratung zu vertrauen und sich daran zu halten. Und in vielen Teilen mag das auch richtig sein. Aber wenn es einen großen Aufschrei gibt aus der Bevölkerung und auch weltweit kritische Stimmen gibt und man die trotzdem nicht hört, weil man sich sehr daran gewöhnt hat, sich auf seine Experten zu verlassen, dann muss man sagen, das reicht nicht. Das reicht nicht, um der Verantwortung gerecht zu werden, die Politik hat.
Ja, ja. Ich meine, warum kann man ausgerechnet auf Drosten? Ich meine, er hat ja damals in der Schweinegrippe auch schon Alarm gemacht. Er hat die Schulschließungen gefordert und er hatte nachträglich, wie er Wodak im Europaparlament bewiesen hat, Unrecht. Wäre nicht meine erste Wahl als absoluter Top-Berater der Regierung.
Nein, ja, das kann man durchaus so sehen. Das ist eine Argumentation, die ich für vollkommen schlüssig halte. Diese Argumentation lesen Sie so in der Zeitung nicht. Nein. Ist aber von Anbeginn an eigentlich ein Thema, dass ich mir sage, Moment mal, wer hat hier eigentlich 2009 welche Rolle gespielt? Wer hat alles daran gesetzt, die Menschen zu schützen vor einem Impfschaden? Und wer hat eigentlich versucht, die Menschen impfen zu lassen und durchimpfen zu lassen? Ja. Dieses Konfrontieren mit der Vergangenheit und mit Fehlern der Vergangenheit, das funktioniert unheimlich schlecht. Da kann man wirklich,
ja, Wahnsinn, ne?
Kann man das wirklich ist schon erschrocken so sein. Ja. Nee, das ist gar nicht so lange her, aber auch frühere Aussagen von Herrn Drosten von 2014 oder 2016, ja. Da ist mal kurz ein bisschen Mers am Gaumen und das huscht drüber hinweg und es sehe aus, als wäre die Person infiziert, ist sie aber gar nicht, weil der PCR-Test ist unheimlich sensibel. Alles vergessen.
Ja, er hat genau das gesagt, was jetzt passiert. Ja,
er hat gesagt, was korrekt ist, ja, damals. So konnte man das auch einschätzen. Aber wissen Sie, ich denke nicht, auf einer Inhaltsebene werden wir das Problem wahrscheinlich nur noch schwierig lösen.
Ich glaube auch nicht. Sie haben sich sehr mit dieser ganzen Corona-Krise beschäftigt und auch mit den Kollateralschäden. Wie schätzen Sie die ein in dieser Krise?
Ja. Wenn Maßnahmen schwerwiegender sind als das, was man versucht, damit abzuwenden, dann ist das verfassungswidrig. In einem Rechtsstaat automatisch. In dieser Situation befinden wir uns in Deutschland sehr wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich. In einer globalen Perspektive befinden wir uns in dieser Situation zu 100%. Wir haben eine Sterblichkeit des Virus, die sehr, sehr gering ist. Und wir haben eine Sterblichkeit durch die Folgeschäden der Maßnahmen, die um einen Faktor 100 bis 1000 erhöht ist. Das heißt, für jede Person, die an oder mit Covid-19 stirbt, haben wir 100 bis 1000 Menschen, die Langzeit daran sterben werden, dass es diese Maßnahmen gibt. Wir haben diese extreme Armut weltweit, Todesursache Nummer eins. Wir haben das Abrutschen von Schwellenländern, die sich gerade gut entwickelt haben, weil wichtige Wirtschaftszweige wegbrechen, wie Tourismus oder ähnliches. Wir haben das Aussetzen von Hilfsleistungen für Afrika. Da geht es insbesondere um Ernährung und auch um Malaria-Impfstoffe. Das heißt, es ist eine Vervielfachung der Todeszahlen in diesem Bereich, die wir hier aktiv durch diese Politik auch ausgelöst haben. Und gerade wenn man aus der Grünen Partei auch kommt, ist diese globale Perspektive, was richtet mein Handeln auf irgendeinem Punkt in der Welt, was richtet das weltweit an? Und das fehlt ungeheuerlich. Es findet überhaupt gar keine Beachtung. Gerade diesen Punkt der Folgeschäden der Maßnahmen, das ist ja mein Thema eigentlich, den habe ich so oft so stark gemacht in der Partei und laut gemacht in der Partei. Bündnis 90 Die Grünen hat das wirklich auch ein bisschen moralisiert, weil man das dort so gewohnt ist. Ich sage, schaut mal, es kann nicht sein, dass wir globale Maßnahmen treffen, die dafür sorgen, dass in Afrika 10-mal mehr Kinder sterben werden. Das geht nicht. Dafür können wir nicht.
Aber war wurscht, oder? Aber war egal?
Ja, grundsätzlich leider schon. Das kann ich direkt so beantworten. Das hat mich auch sehr, sehr massiv schockiert. War egal. Das geht auch in den Bereich, das ist eine Verschwörungstheorie. Natürlich gibt es Studien dazu, natürlich gibt es Daten dazu. Mittlerweile sogar relativ viele. Man muss sagen, die Folgeschäden der Maßnahmen sind verheerend. Sie sind in Deutschland verheerend und sie sind global katastrophal.
Katastrophal. Naja, die Bank of India hat eine Studie gemacht und haben herausgefunden, dass 20-mal, also für zwischen 4 und 20-mal mehr Menschen an den Folgeschäden, also an den Folgen der Lockdowns und der Maßnahmen sterben in Indien. Ja?
Ja.
Natürlich Leute, die von ihrem Dollar am Tag leben. Und wenn der wegfällt, haben die ein Problem.
Ganz genau.
Wir haben ja hier auch das Problem, dass die Kinder und die Jugendlichen, die wachsen jetzt mit Angst und Masken auf. Ja? Sie haben selbst 6 Kinder. Deswegen frage ich Sie da als Spezialist, was beobachten Sie da?
Eine große Verunsicherung. Erstmal, ich beobachte bei den Kindern eine große Verunsicherung und je nach Alter des Kindes ist es auch irgendwo etwas, was man nur noch schwer erklären kann. Ja, jetzt gehe ich zu Hause damit und auch meine Frau beginnt damit sehr, sehr kritisch um und haben mit den Kindern von Anfang an darüber auch gesprochen, wie wir die Gefahr einschätzen. Das war ja auch der Grund, warum ich mich Ende Februar, Anfang März so intensiv damit beschäftigt habe, denn ich wollte als Vater von 6 Kindern erst einmal wissen, wie gefährlich ist das überhaupt? Wie gefährlich wird das vielleicht für meine Kinder? Ich möchte das etwas genauer wissen als nur Tagesschau-Niveau. Und ich konnte mich dann relativ schnell auch beruhigen. Und für Kinder, je nach Altersgruppe, ist das eine Situation, die vor allem in prekären Situationen oder schwierigen familiären Situationen sich so stark auswirkt, dass das ganze Leben des Kindes prägen wird, negativ prägen wird, selbstverständlich. Ja. Es erzeugt eine Art von Druck und auch von Angst, diese Verantwortung aufgeladen zu bekommen. Ja, man hört es leider immer wieder von Politikern und Politikerinnen Aussagen darüber, dass wenn sich Menschen nicht an die Maßnahmen halten oder wenn sich Kinder nicht an die Maßnahmen halten, dass sie dann vielleicht mit Schuld daran sind, dass älteren Menschen, der Oma, Opa, wie auch immer, was Schlechtes passiert, dass die vielleicht sogar sterben, weil sie sich infizieren. Das heißt, es wird Kindern klargemacht, dass sie eine Gefahr sind, eine potenzielle Gefahr für die Menschen, die sie lieben, in ihrem Umfeld, und das ist in erster Linie pur grausam. Das geht überhaupt nicht, dass eine Verantwortung die einem Kind zuschiebt, die es nicht verarbeiten kann, mit der es nicht umgehen kann. Das ist auch eine Verantwortung, die Erwachsene nicht tragen können oder nur schwer tragen können. Für Kinder ist es ein negativ prägendes Erlebnis, das schwere psychische Folgeschäden nach sich zieht. Wir hatten schon, auch zur Studienlage von Kindern, habe ich wirklich 50 Studien mindestens gesammelt auf meiner Homepage. Und schon im Sommer haben wir klar gesehen, es gibt einen Anstieg von psychischen Erkrankungen bei Kindern von über 90%. Ja. Und die Schwere der Folgeschäden der Maßnahmen oder der aktuellen Politik an Kindern wird gravierender und größer, je größer das soziale oder wirtschaftliche Defizit auch ist in der Familie, und es wird größer, je schwieriger die Situation von Kindern vorher auch schon war. Und das trifft dann eben gerade immer die Schwächsten am stärksten. Und bei Kindern muss man sagen, wenn man sich vorstellt, dass es Eltern gibt, die mit der Situation in Angst umgehen, weil sie die aktuelle Regierungspolitik so voll mitgehen und auch das Gefährdungspotenzial als Killer-Virus so einschätzen, dann führt das natürlich zu Situationen, die man sich gar nicht vorstellen möchte, dass Kinder zu Hause isoliert werden oder ins Zimmer geschickt werden, weil man sich gegenseitig als Gefahr wahrnimmt. Das ist eine unzumutbare Situation, die Politik hier erzeugt hat, durch eine Rhetorik, die Angst macht, und das ist nicht zu billigen.
Stimme ich mit Ihnen überein. Vielen Dank, Herr Sieber. Ich wünsche Ihnen nächstes Jahr ordentlich Glück, dass Sie Ihre Partei in Schwung bringen und dass das klappt, dass Sie sich da für die Bundestagswahl aufstellen lassen. Ich finde, so ein bisschen frischer Wind, den können wir da in Berlin ganz gut gebrauchen. Ich danke Ihnen recht herzlich.
Ich danke Ihnen. Guten Rutsch. Tschüss.
Danke, ebenfalls. Tja, Leute, ich glaube, das nächste Jahr wird genauso aufreibend und anstrengend wie dieses. Das muss aber noch nichts Schlechtes heißen. Das kommt ein bisschen drauf an, was wir draus machen. Und es kommt drauf an, was wir mit uns machen lassen. In diesem Sinne wünsche ich euch einen guten Rutsch, entspanntes Neujahr. Bis bald. Tschüss.